Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich habe heute wieder eine bekannte Stimme bei mir zu Gast, nämlich von unserem Kooperationspartner Clubfans United, den Stefan Helmer. Hallo Stefan.
Hallo.
Wir werden zum einen natürlich über das Spiel gegen die SG Dynamo Dresden berichten, aber wollen dazu noch einen ganz kurzen Blick auf das vorherige Wochenende werfen, an dem der erste FC Nürnberg seine Mitgliederversammlung in virtueller Form abhielt. Und dazu gibt es dann noch einen Spielbericht von Felix Amrhein über das Auswärtsspiel der Clubfrauen beim FC Ingolstadt. Aber den Anfang macht natürlich unsere Analyse des Auswärtsspiels gegen Dynamo Dresden. Der erste FC Nürnberg hatte die Länderspielpause zu einem Testspiel am Pfalzner gegen den Zweitligakonkurrenten FC Ingolstadt genutzt, um die Spannung für Dresden ein wenig hochzuhalten. Zwar ohne Mats Möller-Deli, der mit der norwegischen Nationalmannschaft ebenso unterwegs war wie Tom Kraus und Erik Schuranov für die deutsche U21-Auswahl, aber so sollten einige Spieler im Kader ein wenig auf Spielzeit kommen. Naja, Spielzeit haben sie bekommen, allein war die Leistung ein komplettes Kollektivversagen. Stefan, hast du Teile des Testkicks gesehen oder wie ging es dir, als du vom Ergebnis erfahren hast?
Ich habe Teile im Stream gesehen, da stand es allerdings schon 5-0 oder 4-0 für Ingolstadt. Ich habe mich dann auch ein bisschen erstmal schütteln müssen und gesagt, was ist denn da los? Und dann gab es, habe ich auch schon gemerkt, okay, es gab wohl eine rote Karte dafür. Nürnberger, glaube ich.
Ja, genau.
Und ja, es war eigentlich nicht zu erklären. Auch das 0-7 dann hinten raus war irgendwie nicht wirklich zu erklären. Also das kann man, ich habe es mir halt irgendwie so zusammengereimt, okay, vielleicht haben wir ein bisschen was ausprobiert, vielleicht auch taktisch ein bisschen was anders gemacht, auch ein bisschen anders Personal auf dem Platz und vielleicht hat beim einen oder anderen die Motivation gefehlt und deswegen ist es dann so grandios in die Hose gegangen. Ich weiß es nicht, zum Glück war es nur ein Testspiel und auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht auch gut, dass sowas dann im Testspiel passiert, dann werden vielleicht beim einen oder anderen auch wieder die Sinne geschärft.
Ja, in der Öffentlichkeit wollte Robert Klaus das 0-7 ja gar nicht so hoch hängen, auch Dieter Hecking nicht. Vielmehr haben es beide eher so als eine Art Schuss vor den Bug eingeordnet, also eine Warnung, was passiert, wenn man nicht wirklich zu 100% konzentriert seine Leistung abruft. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Ingolstadt gleich mit den ersten drei Angriffen mehr oder weniger drei Tore erzielt hatte. Glaubst du, dass das Ganze vielleicht trotz der Niederlage so ein bisschen Learning für die Mannschaft hatte?
Ja, also ich kann da auch mitgehen, was da Hecking und was da Kraus sagen. Das war ja ein deutlicher Schuss vor dem Bug. Es war ja schon fast die Flotte versenkt, sagen wir ungefähr. Von daher, ja, wie ich schon sagte, das hat bestimmt nochmal bei allen Spielern inklusive Trainerstab vielleicht auch mal nochmal die Sinne geschärft. Dass man eben nicht die Zügel locker lassen kann, sondern dass man immer in der zweiten Liga 100% gehen muss. Ansonsten wird das nichts.
Ja, zumal man eben Dynamo Dresden vor der Brust hatte und Dynamo ist ja sowas wie der Lieblingsgegner des ersten FC Nürnberg, gerade auswärts in Liga 2, denn dort hat man ja bislang noch nie verloren. Und genau das peilte Robert Klaus dann auch an, jedoch musste er sein Team wegen der gelb-roten Karte von Nikola Dovedan gegen Hannover 96 im Angriff umstellen. Dazu fiel dann auch noch Dennis Borkowski mit Muskelproblemen aus. Ich muss gestehen, ich persönlich habe schon fast damit gerechnet, dass Klaus dann Schuranov und Schleimer aufbieten wird, aber irgendwie bemerkenswert ist es doch, dass ein gestandener Zweitligaspieler wie Manuel Schäffler wieder mal von Beginn an auf der Bank schmorte.
Ja, also mich hat es überrascht, dass Schleimer spielt, dass Klaus so mutig ist, dem seinem Startelfdebüt da gleich zu geben. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass man es doch mal in der Kombination Schuranov-Schäffler probiert, weil Scheffler ist für mich der kompletteste Stürmer im Kader, den wir haben. Also der von vorne bis hinten hat der für mich, und das hat er ja auch schon oft genug bewiesen beim FC Nürnberg, die besten Anlagen, als Knipser da vorne zu agieren. Ne? Allein schon, wie er das Tor in Paderborn macht, exorbitant gut. Wir wissen aus der vorherigen Saison, dass er Tore machen kann. Und eigentlich, ich weiß nicht, was seit der roten Karte in Regensburg passiert ist, aber seitdem kommt er nicht mehr wirklich zum Zug. Und das, ja, finde ich ein bisschen schade. Also rein sportlich gesehen, finde ich, ist er so das Beste, was wir an Typ Stürmer im Kader haben.
Meinst du vielleicht, dass es daran liegen könnte, dass er ja irgendwie nicht zu 100%ig ins Spielsystem von Klaus passt?
Ja, möglich. Möglich ist es natürlich. Wobei man sagen muss, naja, letztes Jahr hat es ja auch mit ihm über weite Strecken ganz gut geklappt. Aber das, wo da genau der Hase im Pfeffer liegt, das weiß wahrscheinlich nur unser Cheftrainer.
Ja, es gab dann noch einen weiteren Wechsel, der zumindest für mich persönlich nicht überraschend kam. Nämlich Tom Kraus kam zurück in die Startelf. Dafür musste Fabian Nürnberger auf der Bank Platz nehmen. In deinen Augen eine rein sportliche Entscheidung oder ist das so im Hinterkopf beim Trainer auch noch die wirklich dämliche rote Karte aus dem Testspiel im Hinterkopf gewesen?
Ja, kann man dazu tendieren, ich weiß es nicht. Ist vielleicht sicherlich bei der Personalie in der Überlegung mit gewesen. Auf der anderen Seite machst du auch nichts falsch, wenn du jetzt Kraus für Nürnberger bringst. Kraus hat ja auch schon im letzten Spiel bewiesen, dass er 100% da ist und hätte auch sein erstes Tor dann wahrscheinlich schon gegen Hannover gemacht, wenn der Schiri oder der Videoschiri nicht so ganz kleinlich gewesen wäre. Von daher, ja, war es wenig überraschend.
Ja, die ersten Minuten waren dann auch ein wenig davon geprägt, dass beide Teams den Gegner jeweils hoch anliefen und auf spielerische Lösungen bedacht waren. So spielte sich dann in den ersten Minuten das Geschehen dann wenig spektakulär erstmal im Mittelfeld ab. Wie fandest du den Beginn des Spiels?
Sehr taktisch geprägt. Also das hat man schon gemerkt, dass da viel geschoben wurde und taktiert wurde. Der Club hat die Dresdner so ein bisschen auf die Außenbahn gedrängt. Eigentlich, ja, kann man sagen, hat das ganze Spiel ganz gut geklappt. Die Dresdner haben das Zentrum richtig gut zugemacht und ja, so sind wir, na, wie so ein Tauziehen, so ein bisschen immer hin und her. Ne? Also nie wurde es richtig gefährlich bei irgendjemandem. Hatte schon den Eindruck, dass die Dresdner ein bisschen einen Ticken mehr vom Spiel hatten in der Anfangsphase, aber wirklich gefährlich wurden sie auch nicht. Also die Schüsse, die sie hatten, gingen entweder vorbei oder waren dann leichte Beute für Martinia. Von daher, ja, war recht taktisch geprägt und ja, ist halt dann oftmals für den neutralen Zuschauer nicht so schön anzusehen.
Ja, die erste entscheidende Szene für mich war dann in der 14. Minute die gelbe Karte gegen Johannes Geis, der direkt vorm eigenen Strafraum gegen Königsdörfer ein bisschen zu spät gekommen ist und dann den gelben Karton gesehen hat. Das hatten wir in der Vergangenheit schon mal, wenn Geis relativ früh die gelbe Karte sieht, dann ist er mehr oder minder so ein bisschen aus dem kompletten Spiel rausgenommen. Und hatte ich dann in der Folge dann am Samstag auch wieder so den Eindruck?
Komplett raus nicht, aber man merkt schon die Handbremse. Ne? Also das ist natürlich klar, wenn du in der 14. Minute, das ist natürlich undankbar, wenn du da die gelbe Karte kriegst, dann weißt du, nächste blöde Aktion, nächstes blödes Timing kann ja auch manchmal der Fall sein und du bist runter vom Platz und ja, klar hemmt es ein bisschen und es war mit Sicherheit auch kein Vorteil für den weiteren Verlauf des Spiels.
Ja, und dann kam schon die 21. Minute, für mich die erste und ja auch ziemlich dann schon die letzte bemerkenswerte Spielminute in dieser ersten Halbzeit, als der FCN einen Angriff der Dresdner unterbunden hat und dann relativ schnell umgeschaltet hat.
Ja, also perfekt umgeschaltet. Ich glaube, man kann das sich auch nochmal in den Zusammenfassungen, die es im Netz gibt, angucken. Das war quasi so ein Angriff wie vom Reißbrett von Trainer Robert Klaus. Hinten wirklich rausgespielt, rauskombiniert. Tempelmann macht es da auch an unserem Strafraum noch richtig gut, wo er da arg bedrängt den Pass dann spielt ins Mittelfeld. Und wie wir es dann zu Ende spielen, ist natürlich ja perfekt. Allein schon, wie Mats Müller-Dehli da fast schon vier Dresdner auf sich zieht. Also sieht man kurz bevor das Tor fällt, die vier Dresdner in der Defensive, die konzentrieren sich nur auf das, was Mats Müller-Dehli da dribbelt. Und in seinem Rücken stiehlt sich der Handwerker frei und kann dann wirklich unbedrängt franken. Man muss dann auch diese Flanke auch noch so butterweich bringen, wie er sie gebracht hat, der Handwerker. Das war auch richtig gut. Und ja, also am Ende muss Kraus nur noch einschieben und kriegt dann sein Tor, was man ihm gegen Hannover verwehrt hat. Also ja, ein perfekter Angriff. Ich glaube auch, dass das von der Spielweise her so wirklich einstudiert ist. Leider sehen wir es noch viel zu wenig.
Ja, also ich habe bei uns in der Gruppe dann auch spontan geschrieben, Handwerkerflanke kommt an, jetzt ist irgendwie alles möglich. Also hat er wirklich sehr, sehr präzise nach innen gebracht. Ist auch schön hinter Mats Müller-Dehli hinterlaufen. Aber auch vorher schon fand ich zum einen, wie Enrico Valentini den Ball geführt hat, dann mehr so Richtung Strafraum gedrungen ist und dann aber auch dieses Auge hatte, diesen Seitenwechsel auf Mats Müller-Dehli zu vollziehen. War da Dresden vielleicht auch einfach nur ja ein bisschen überfordert, haben sie den falschen Fokus gelegt, weil irgendwie kann ich mir das gar nicht anders vorstellen, dass man Enrico Valentini so dermaßen frei Richtung Strafraum marschieren lässt.
Ja, ich glaube, dass einige Spieler beim Club derzeit noch unterschätzt werden. Also Valentini hat für mich auch gegenüber der letzten Saison oder den Vorsaisons, hat er für mich auch wenn er schon jetzt zu den älteren Semestern gehört, der hat, glaube ich, nochmal eine Entwicklung genommen unter dem Trainer Robert Klaus. Und das merkt man ihm auch an. Und ja, der wird da halt dann auch öfters mal unterschätzt, weil man sich denkt, na, das ist ein stinknormaler Außenverteidiger in der zweiten Liga. Aber er hat immer mehr, seit Anfang der Saison schon eigentlich, immer viele Offensivaktionen mit bei. Und das wird vielleicht vom einen oder anderen Gegner noch übersehen.
Ja, kurz darauf gab es dann in der 27. Minute auch nochmal eine Szene, als wir einen Konter hatten, den Schuranov aber dann nicht wirklich ausspielen konnte. Und dann die nächste Szene erst wieder in der 33. Minute im Anschluss an eine Ecke des FCN, die stark per Kopf klären konnte, der Ball dann aber nochmal zu Tim Handwerker kommt und der dann den Ball wirklich mit einem echt schönen Schuss Richtung Tor bringt und der Ball dann wirklich knapp links am Pfosten vorbeistreichelt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich glaube, an dem Tag hätte ich Tim Handwerker das Tor wirklich extrem gegönnt.
Ja, er ist halt auch ein unermüdlicher Arbeiter. Ne? Das ist auch so ein Typ Spieler, den man halt in der Mannschaft braucht. Ich glaube, die letzten, was habe ich gehört, von den letzten 53 Pflichtspielen hat er bis auf 3 Minuten alle Minuten runtergespult und das ist halt ein Dauerläufer, ja. Und klar hat er seine Ecken und Kanten und ist vielleicht auch nicht der filigranste Fußballer, aber wenn man diese Zahl hört, 53 Pflichtspiele und nur 3 Minuten davon hat man nicht gespielt, dann zeugt es auch von Kontinuitäten, auch von Überzeugungen vom Trainerteam, dass er der Richtige da auf der linken Seite ist, ja.
Ja, in der 36. Minute hat dann Schindler einen Einwurf vor die Füße von Mörschel geklärt, aber wie eigentlich in der kompletten ersten Hälfte dieser Schuss nicht wirklich gefährlich für das Tor von Christian Martinha. Wie hast du das gesehen? Lag es einfach daran, dass Dresden nie wirklich hundertprozentig gefährlich wurde, weil sie es schlecht ausgespielt haben? Oder ist es halt doch wirklich so, dass die Club-Defensive in dieser Saison wirklich so enorm gut ist?
Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Also ich glaube, dass halt diese Serie ohne Niederlagen, diese 10 jetzt am Stück, vor dem Spiel waren es 9 in der aktuellen Saison, da kriegst du natürlich Selbstbewusstsein und dann kriegst du halt auch die Ruhe und bist viel gelassener, wenn der Gegner einen Angriff macht, weil du weißt eigentlich, du kannst es immer gut verteidigen und das Spiel hat es, glaube ich, nochmal auf die Spitze getrieben. Ne? Ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir da jetzt in Dresden so insgesamt ein Bombenspiel abgeliefert haben, sondern wir haben es einfach für eine Auswärtsmannschaft dann halt auch defensiv verdammt gut gemacht. Also wenn du da die Dresdner die Mitte zumachst und die auf die Außen drängst, dann bleiben ihnen auch meist nur wenige Optionen und das hat man dann auch gesehen in den Abschlüssen, die Dresden hatte, vor allem in der ersten Halbzeit. Die haben es halt dann meistens mit einem Fernschuss probiert, weil sie gemerkt haben, im Zentrum haben wir keine Chance, da irgendwie durchzukommen. Ja, und wie du schon sagtest, die Bälle waren alle direkt meist auf Martenia, der keine große Mühe gehabt, die Bälle da zu halten. Aber ja, ich glaube schon, dass unser Faustpfand aktuell beim ersten FC Nürnberg ist die Defensivarbeit.
Ja, unterm Strich blieb es dann bis zur Halbzeit bei der 1:0 Führung. Eine Halbzeit, die ja unterm Strich doch sehr, sehr übersichtlich war, in der der Club mit dem einzig wirklich sehenswerten Angriff in Führung ging. Wirkliche Höhepunkte gab es ansonsten nicht, daher für mich die Führung des FCN auch verdient. Was die zweite Halbzeit dann brachte, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Während der Club personell unverändert die zweite Halbzeit in Angriff nahm, brachte Dresdens Trainer Alexander Schmidt Hermann für Hosina. Ja, und die Folge war dann schon gleich in der 48. Minute, dass zumindest Dresden gleich mal vor dem Kasten von Martenia aufgetaucht ist. Eine Flanke von Königsdörfer wurde dann vors Tor verlängert und da ferner war da schon in Position gestanden, aber auch hier Handwerker wieder Herr der Situation und hat das ganze Ding dann bereinigt. Hattest du den Eindruck, als dass Dresden einfach versucht hat, jetzt doch ein bisschen mit neuem Elan das Spiel dann doch ein bisschen wieder umdrehen zu wollen?
Ja, das konnte man auch vermuten nach der ersten Halbzeit. Ne? Natürlich, wenn du als Heimmannschaft 0-1 hinten liegst, dann versuchst du schon in der Halbzeit ein paar Dinge umzustellen und den Bock umzustoßen. Und ich hab's auch wirklich nicht, also mich hat's überhaupt nicht überrascht, dass Dresden dann erstmal anrennt und versucht, auf den Ausgleich zu drängen. Aber wir haben es eigentlich dann auch wieder, wie schon in der ersten Halbzeit, defensiv einfach so gut gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, so wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ich glaube, Dresden hätte noch 2 Stunden spielen können und die hätten wahrscheinlich keine Bude gemacht. Und so hat sich das dann auch dargestellt. Also gefährlich wurde es eigentlich so gut wie nie. Trotzdem dürfen wir uns darauf auch nicht ausruhen.
Ja, die erste wirklich gefährliche Szene, die ich dann noch in Erinnerung hatte, war in der 50. Minute, als kurz zuvor Becker Handwerker am linken Strafraumeck rustikal von den Beinen geholt hat. Was heißt Strafraumeck? Es war schon kurz vor der Torauslinie. Und Geis hat dann mal wieder was Ähnliches versucht, was er, ich glaube, in der vergangenen Saison war das gegen Heidenheim dann schon mal probiert hat, da mit Erfolg.
Ja, das war gegen Heidenheim, dieser Freistoß, den er dann direkt aufs Tor gezogen hat. Und der war allerdings nicht so hoch geschossen, der war ein bisschen tiefer geschossen. Dann war es ein bisschen verwirrender für einen Torwart. War auf jeden Fall gefährlich. Also der Torwart musste da auf jeden Fall in höchster Not eingreifen und zur Ecke klären. Ansonsten hätte es geklingelt. Dafür haben wir ja den Geist, dass man auch mal aus dem Standard was machen kann.
Wobei mir aufgefallen ist, sie haben an den Standards gegenüber den Vorwochen einiges geändert gehabt. Enorm viele Standards hat auch Mats Möller-Deli diesmal getreten, ne? Gerade Ecken von der linken Seite.
Ja, ja. Ja, die Ecken waren halt auch zuletzt meist nicht gut getreten, wenn man es mal die Historie so ein bisschen zurückgeht in dieser Saison. Ich glaube, aus Ecken ist nie was groß entsprungen an gefährlichen Möglichkeiten oder weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich kann mich jetzt nicht an ein Tor nach einer Ecke erinnern in der letzten kürzlichen Zeit.
Nee, da tue ich mir auch schwer. Leider muss man sagen, war es gestern auch nicht sehr viel besser, auch wenn Mats Möller-Deli die Standards dann geschlagen hat. Der einzig wirkliche gefährliche Standard war wirklich dieser Freistoß von Geiss in der 50. Minute. Aber in der 55. Minute hat man dann mal wieder gesehen, was die große Stärke von Lino Tempelmann ist, weil er da wirklich mit einer unfassbaren Dynamik in den Strafraum reingedribbelt ist und bis zur Grundlinie hindurchgegangen. Also er ist für mich mehr und mehr die Überraschung der Saison. Also ich war vor Beginn der Hinrunde echt skeptisch. Was wollen wir mit einem Lino Tempelmann? A, ich habe ihn gar nicht gekannt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und B, war ich mir eigentlich auch sicher, dass wir im defensiven Mittelfeld gut genug aufgestellt sind. Und ich hätte mir eigentlich in meiner Fantasie nicht ausmalen können, wo Platz für ihn gewesen wäre.
Ja, mir geht's da ähnlich. Also ich kannte ihn auch nicht und sein erstes Spiel da in Paderborn, glaube ich, war das. Das war auch ziemlich blass so in der Gesamtbetrachtung. Aber danach, ja, muss man sagen, wir haben uns alle geirrt und wir haben alle nicht so viel Ahnung von Fußball wie unser Trainer und unser Sportvorstand. Das muss man dann halt auch mal konstatieren. Und ja, der Junge macht richtig Spaß. Der hat, wie du schon sagtest, viel Dynamik. Ist auch meines Erachtens da am 1-0 auch gut beteiligt. Das habe ich ja schon erwähnt, wie er da quasi an unserem Strafraum bedrängt von einem Haufen Dresdnern die Ruhe bewährt und den Ball dann ins Mittelfeld spielt. Ja, leider nur geliehen. Mal schauen, was draus wird.
Ja, in der 62. Minute dann eine Szene, die ja das Spiel auch hätte drehen können oder das Spiel zu einer anderen Entscheidung hätte bringen können. Nämlich Schindler zieht Königsdörfer kurz vor dem Strafraum per Textilbremse zu Boden und der Schiedsrichter pfeift und gibt dann nach längeren Diskussionen auf dem Platz Schindler die gelbe Karte, weil laut Schiedsrichter Enrico Valentini, der neben dran, ja, parallel gelaufen ist, noch hätte eingreifen können. Für dich die richtige Entscheidung oder muss man nicht, wenn man ganz ehrlich ist, sagen, dass wir uns in dieser Situation echt nicht über einen Platzverweis hätten beschweren können?
Also hätte man sich nicht beschweren können, ja. Aber auch ohne schwarz-rote Brille und ich bin bei solchen Szenen eigentlich immer ehrlich mit uns selbst und denken wir dann immer, was wäre jetzt gewesen, wenn ich Fan der gegnerischen Mannschaft gewesen wäre, wie hätte ich da drauf geguckt? Und bei der Szene ist es wirklich so 50-50. Also das kannst du in beide Richtungen entscheiden. Du kannst da gelb geben, du könntest wahrscheinlich auch, wie du sagst, es rot geben. Und für beide Optionen, da dürfte sich keiner beschweren am Ende des Tages, ja. Also gelb ist okay, weil man kann natürlich sagen, hey, der Valentini, der ist da einen Meter nebendran und eigentlich, ich habe jetzt keine genauen Bilder gesehen, aber es sieht so aus, als wären die auf gleicher Höhe und dann ist er halt eben nicht letzter Mann. Und auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, naja, aber der Valentini, der die Chance, dass der da noch hinkommt, die ist vielleicht gering. Und deswegen wäre Rot vielleicht auch nicht verkehrt gewesen als Notbremse. Hätte man auch so sehen können. Ganz klar. Also für mich ist das so eine dieser wenigen 50-50 Entscheidungen, die ich in der letzten Zeit so gesehen habe. Also ich sehe jetzt da keine Tendenz für pro gelbe Karte oder pro rote Karte. Das ist für mich wirklich geteilt.
Vielleicht auch eine Art ausgleichende Gerechtigkeit für die gelb-rote Karte. von Nikola Dovidan gegen Hannover. Da waren wir alle eher so der Meinung, nee, das war nix. Und da war uns jetzt dann vielleicht so, ja, die ausgleichende Gerechtigkeit oder ein Stückweise das Glück dann hold.
Also gegen Hannover, da waren ja zwei Sachen eigentlich. Das einmal die Dovidan-Geschichte und natürlich das nicht gegebene Tor, wo da merkst du ja auch an den Reaktionen, als das Tor gegen Hannover fällt, dass da kein Hannoveraner irgendwie was von Abseits erwähnt, sondern das ist am Ende, haben da Millimeter gegen uns entschieden. Und ich akzeptiere das auch, weil ich ein Freund des Videobeweis bin. Und wenn man sagt, hey, dann ist es Abseits, von mir aus, wenn das dann über die gesamte Saison bei allen so bewertet wird, da habe ich da kein Problem damit. Aber das war schon eine sehr, sehr harte Entscheidung. Und ich glaube, wenn man das Tor gegen Hannover gegeben hätte, hätte sich dann am Ende des Tages auch keiner beschwert, auch nicht von Hannover Seite. Von daher, ja, ist das vielleicht in dem Sinne dann ausgleichende Gerechtigkeit.
Wobei auch der Dresdner Trainer Alexander Schmidt gesagt hat, für ihn wäre es ein Platzverweis gewesen, aber ob das seiner Mannschaft jetzt noch geholfen hätte, zum Ausgleich zu kommen oder gar den Siegtreffer zu erzielen, das steht mal noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. In der 64. Minute hat Trainer Klaus dann das erste Mal gewechselt, brachte Nürnberger für Geis, wie er auch später in der Pressekonferenz erwähnt hatte, auch so, ja, als eine Art Schutz. Ich meine, Geis war halt doch immer mehr auch im Mittelpunkt des Geschehens in seiner Position und da ist er auch nicht mehr ganz so mit, vielleicht mit der letzten Konstanz in die Zweikämpfe dann reingegangen. Und daher ein nachvollziehbarer Wechsel. In der 67. Minute dann allerdings eine Szene, das sind so Aktionen, da muss selbst ich als Clubfan sagen, boah, Leute, das möchte ich eigentlich nicht sehen. Das war die Geschichte, als sich Schleimer den Ball ein Stück zu weit nach vorne vorgelegt hat, dann nicht mehr rangekommen ist und dann mal dezent eine Flugeinlage dann reingedreht hat. Absolut verständliche gelbe Karte, oder? Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Ja, sind wir uns einig. Er hat es halt versucht und er ist noch jung und er hat hoffentlich draus gelernt.
Eine Minute später nur hat sich dann Hermann auf der rechten Dresdner Seite durchgesetzt und die Flanke in die Mitte gebracht auf Königsdörfer, der dann ja eine ziemlich schöne Szene dann hatte, als er dann den Ball nur noch in Form eines Fallrückziehers dann erreichen konnte und hat den Ball aber nicht mehr so wirklich die nötige Richtung geben können. Aber das ist jetzt auch so eine Szene, wo man sagen kann, das hätte auch noch blöd ausgehen können, oder?
Ja, das war so der Anfang von dieser All-In-Phase, die Dresden angegangen ist, weil je weniger Minuten es auf der Uhr wurden, desto mehr hast du gemerkt, Dresden will unbedingt den Ausgleich machen, aber dem gegenüber stand halt wie immer, jetzt schon so oft in dieser Runde erwähnt, unser Abwehrbollwerk, unsere Defensivarbeit, die das meist im Keim erstickte oder spätestens im Strafraum dann geklärt hat. Ich habe auch öfters mal gezuckt, aber ich merke dann auch immer, wie gelassener man wird, wenn da Bälle in den Strafraum fliegen, weil man sich denkt, naja, irgendwie verteidigen wir das schon weg. Und so war es dann auch über weite Strecken oder bis zum Ende des Spiels eigentlich auch.
Ja, mir sind auch nur noch zwei Szenen in Erinnerung geblieben. Das eine war in der 75. Minute der Abschluss von Königsdörfer, der ganz knapp am linken langen Pfosten vorbeigeht, wobei das Tor wegen einer knappen Abseitssituation nicht gezählt hätte. Und dann in der, glaube 78. Minute war das eine Ecke von Löwe, als da ferner dann ziemlich unbedrängt in die Luft gegangen ist und den Ball Richtung langes Eck geköpft hat. Aber wie gesagt, es ist am Tor vorbeigegangen. Christian Martina konnte da in dem Fall auch nur hinterher schauen. Aber mehr habe ich dann eigentlich auch nicht wirklich gesehen. Also ich hatte in dieser ganzen Schlussphase nie wirklich so dir die große Angst, dass da noch irgendwas passieren könnte.
Ja, das ist richtig. Allerdings muss man auch ganz klar bemängeln, dass wir es einmal mehr wieder nicht geschafft haben, den Deckel drauf zu machen. Also wir kriegen, es ist jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir so eine Schlussphase erleben, weil wir es einfach irgendwie nicht schaffen, und daran wird richtig zu arbeiten sein, da Entlastung zu schaffen. Ne? Also wir dreschen dann den Ball hinten raus und eigentlich dann direkt wieder zum Gegner, der dann wieder anlaufen kann. Da fehlt uns noch irgendwie die Ruhe, vielleicht auch ein taktisches Element. Ich weiß nicht, was da die beste Lösung ist, dass man da mal auch einen Konter vernünftig ausspielt und dann halt das 2-0 macht und dann ist Dresden tot. Wenn wir da in der 70. oder 80. das 2-0 machen, dann weiß Dynamo auch, okay, der Drops ist gelutscht. Und so geht's halt dann eben bis in die 95. Minute. Und ich muss dann auch ehrlich sagen, so eine Nachspielzeit, wenn dann noch mal so ein Freistoß aus dem Halbfeld für den Gegner kommt, da zucke ich dann schon nochmal zusammen und denke mir, jetzt verteidigt es bloß weg, weil das kann ganz schnell schief gehen. Und ja, daran wird auf jeden Fall trotz unserer guten Defensivarbeit zu arbeiten sein.
Ja, das ist, glaube ich, die ganz große Baustelle, die Offensive im Moment. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich Schuranov und Schleimer und dann später auch nach seiner Einwechslung Scheffler hingen irgendwie komplett in der Luft. Also als ja, würden sie gar nicht zum Rest der Mannschaft mit dazugehören.
Wobei das, wie gesagt, glaube ich, nicht an den Stürmern lag, an keinen von den Stürmern, die da an dem Tag auf dem Platz standen. Die mussten sich ihre Bälle irgendwie alle selber holen, so im Umkehrschluss, ne? Was man das so gesehen hat. Da kam eigentlich nichts wirklich auf die Stürmer an und auch nichts ins Zentrum an. Das lag vielleicht auch daran, dass Dresden es dann am Ende des Tages vielleicht auch ganz gut verteidigt hat. Man muss ja, es steht ja auch immer ein Gegner auf dem Platz und ich glaube, Dresden war jetzt nicht so schlecht an diesem Tag, auch wenn sie vielleicht keine wirklichen Hochkaräter an Torchancen hatten, aber defensiv war das auch nicht schlecht von Dynamo, von daher, ja, fällt es schwer in diesem Spiel die Stürmer zu bewerten, weil die hingen am Ende des Tages alle in der Luft.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ist in diesem Spiel das erste Mal seit langem irgendwie, hatte ich den Eindruck, das wäre jetzt so ein Spiel, dem hätte Dovedan irgendwie gut getan.
Mit seiner Dynamik, ja, klar. Trotzdem finde ich, haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, auch wenn jetzt er nicht dabei war. Aber es ist schon richtig, Dovedan ist ja der viel Kritisierte in diesem Team, aber er bindet halt auch manchmal einen Gegner an sich, er kann auch mal trippeln und er kann auch Tore machen, auch wenn er es zuletzt nicht so oft gemacht hat. Aber wir wissen, dass er es kann. Und ja, im nächsten Spiel ist er ja wahrscheinlich dann auch wieder gesetzt.
Ja, dann hoffen wir mal, dass bei dem einen oder anderen Stürmer dann auch irgendwann mal jetzt noch so der Knoten aufgeht und vor allem, dass wir, wie du es eben schon angesprochen hast, die Stürmer auch ein bisschen besser einsetzen. Unterm Strich, was würdest du sagen, Stefan, verdient der Sieg oder eher glücklich und der Tatsache geschuldet, dass Dresden zu wenig vor dem Tor gemacht hat? Oder hätte es gegen ein Spitzenteam der zweiten Liga vielleicht auch komplett anders ausgesehen?
Ja, also wir haben schon gegen Spitzenteams in dieser zweiten Liga gespielt und haben nicht verloren, von daher. Ja, das kann man natürlich immer so und so sehen, ne? Aber wir haben es, glaube ich, richtig gut in der Defensive gemacht an dem Tag und haben den besten und schönsten Angriff von allen in diesem Spiel gemacht und von daher wahrscheinlich am Ende auch verdient und auch in der Höhe mit 1-0 verdient dann gewonnen. Ja, muss jetzt halt mal konstatieren, 10 Spieltage, das ist ja immer so die Benchmark, wo man guckt, wo steht man nach 10 Spieltagen, jetzt sind wir Fünfter, 4 Punkte auf den Tabellenersten, also es hätte wirklich schlimmer kommen können und wir sind jetzt irgendwie, glaube ich, insgesamt, wenn man jetzt die 10 Spiele anguckt, war jetzt irgendwie nichts Glückliches mit dabei, wo man sagt, da hat man jetzt aber Schwein gehabt. Von daher zu dem Spiel und auch zu dem aktuellen Tabellenstand ist das ja absolut leistungsgerecht, glaube ich.
Ja, du hast es angesprochen, Rang 5, 4 Punkte hinter dem FC St. Pauli. Aber insofern fand ich diesen Auswärtsdreier extrem wichtig, als dass es in dieser Saison unser erster Auswärtssieg war. Und zum anderen sind wir, das darf man auch nicht ganz unterschlagen, einen Punkt hinter dem Jan, der im Moment Platz 2 belegt. Und ja, wir haben uns da schon ziemlich da obendran ein bisschen festgebissen, finde ich zumindest.
Ja, und wir haben auch diesen Unentschieden-Trend ein bisschen entgegengewirkt. Ich glaube, 6 Unentschieden ist, glaube ich, aktuell der Höchstwert in der Liga. Ich glaube, der zweite hat bloß 4 Unentschieden. Ja, und von daher war es für mich auch, glaube ich, oder waren diese 3 Punkte, dieser Sieg jetzt richtig wichtig, dass man wieder mal auf der Siegseite da ein bisschen einen Fortschritt macht, weil nur mit Unentschieden sind wir uns alle einig, kommt man natürlich auch nicht weit, aber ist natürlich immer besser als zu verlieren.
Ja, die nächste Chance auf einen Dreier, der bietet sich dann im nächsten Heimspiel am Samstag gegen den ersten FC Heidenheim. Auf dieses Spiel blicken wir gleich noch voraus, schauen dann kurz noch zurück auf die Mitgliederversammlung und Felix Amrhein lässt das Auswärtsspiel der Clubfrauen beim FC Ingolstadt Revue passieren. Gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind noch einmal zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Stefan Helmer von Clubfans United. Ja, Stefan, Samstag um 13.30 Uhr ist der erste FC Heidenheim zu Gast im Max-Morlock-Stadion. Der FCH musste jetzt am Wochenende eine bittere 2:4 Heimpleite nach eigener 1:0 Führung zur Halbzeit gegen den Spitzenreiter FC St. Pauli hinnehmen. Die werden, glaube ich, ein bisschen was gut machen wollen.
Ja, also ich glaube, die strugglen so ein bisschen in den letzten Spieltagen. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben noch dann auch hoch in Bremen verloren. Ich glaube, sie haben hoch in Bremen verloren, dann haben sie ein Testspiel in Fürth gewonnen und jetzt eigentlich auch relativ hoch mit 4 Gegentoren in St. Pauli. Ja, trotzdem, die werden versuchen, dem Trend entgegenzuwirken und Heidenheim ist nie lustig, gegen die zu spielen. Das ist ein richtig gestandener Zweitligist. Die haben auch 15 Punkte, also sind jetzt nur 3 Punkte hinter uns, also bin ich auch wieder weit davon entfernt, da irgendjemanden oder dem FCN die Favoritenrolle zuzuschieben. Ganz im Gegenteil. Demut ist angesagt, auch nach dem letzten Spiel. Und genauso muss man das Spiel gehen und dann wird man sicherlich auch wieder punkten können.
Ja, personell wird der Coach dann wieder auf Nikola Dovedan und Dennis Barkowski zurückgreifen können. Pascal Köpke und Paul Besson sind zwar wieder zum Teil zumindest im Training zurück, aber die werden, glaube ich, noch nicht so schnell im Kader stehen, oder?
Glaube ich auch nicht, nee.
Ja, dann hoffen wir mal, dass sich der Club vielleicht am Samstag einen Heimdreier erkämpfen kann und sich dadurch dann weiter in der Spitzengruppe der Liga festsetzen kann, hoffentlich dann in einem gut gefüllten Max-Morlock-Stadion. Weniger gut gefüllt war das virtuelle Plenum bei der Mitgliederversammlung am 9. Oktober. In der Spitze waren rund 1.350 Mitglieder eingeloggt, von wohlgemerkt derzeit knapp 24.500 Mitgliedern. Erster wichtiger Punkt war die symbolische Rücknahme des Ausschlusses von jüdischen Vereinsmitgliedern während der NS-Zeit. Dr. Thomas Gretlein erkannte das Unrecht, das den betroffenen Mitgliedern angetan wurde, mit Scham an, nahm posthum die Ausschlüsse symbolisch zurück und bat gleichzeitig um Verzeihung. Anschließend präsentierte Nils Rosso die mit Spannung erwarteten Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Ein operativer Jahresfehlbetrag von 9,4 Millionen Euro nach Steuern. Im Geschäftsjahr davor konnte man noch einen Überschuss von 1,8 Millionen präsentieren. Haben dich die Zahlen erstaunt, Stefan? Also mich fast schon eher im positiven Sinne. Denn so im Hinblick auf Corona hätte ich eigentlich fast noch eher mit einem größeren Verlust gerechnet.
Ja, mir ging es da ähnlich. Vor allem hörte man ja auch im Vorfeld, gab es immer so Gerüchte, ja, das schaut gar nicht so gut aus. Und die Finanzen, das ist schon ein schwieriges Thema beim ersten FC Nürnberg. Und als man es dann gesehen hat, hat man gedacht, ja, puh, das ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Ne? Sie haben es ja auch erklärt. Natürlich die Corona-Einbußen, die sind natürlich massiv, gerade für so einen Zweitligisten. Ich glaube, beim FC Bayern fallen die jetzt nicht so hoch ins Gewicht wie beim ersten FC Nürnberg. Und natürlich hat man in der Vorsaison, hat man natürlich auch einige gute Transfers gehabt. Man hat den Eduard Löwen da teuer verkauft. Das stand natürlich als dickes Plus im letzten Jahr dann drauf. Das fehlt halt in diesem Jahr. Und somit zahlt sich dieser Fehlbetrag von 9 Millionen. Aber es ist immer noch so, man ist liquide und die Welt geht nicht unter. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Nachricht für alle.
Ja, und man konnte immerhin das Eigenkapital noch im positiven Bereich halten. Dieses beträgt weiterhin 1,1, also was heißt weiterhin, es beträgt jetzt 1,1 Millionen Euro. Da, das ist zumindest auch schon mal was, wo sich, glaube ich, viele Vereine von schreiben würden, wenn sie selber noch ein positives Eigenkapital hätten, denke ich mal.
Ja, definitiv. Finanzen ist immer ein schwieriges Thema beim 1. FC Nürnberg. Und es gab selten Zeiten in den letzten 20, 30 Jahren mit positivem Eigenkapital und da sollte man schon große Stücke drauf setzen.
Ja, große Stücke drauf setzen kann man beim FCN auch auf was anderes, nämlich Nils Rosser stellte danach das gesellschaftliche Engagement des Clubs nochmal deutlich heraus und gab auch den Startschuss für die Plattform clubgeschichte.de. Ein weiterer Höhepunkt war die Präsentation des neuen Leitbilds des 1. FC Nürnberg. Wer das dazugehörige Video noch nicht gesehen hat, dem kann ich den emotionalen Film nur ans Herz legen. Ich werde das Ganze auch in den Shownotes verlinken. Im Anschluss wurden Vorstände und Aufsichtsrat mit 97% bzw. 96% entlastet. Danach wurde dann der Aufsichtsrat gewählt. Dr. Ulrich Mali, Peter Meyer und Christian Ehrenberg wurden mit teils deutlicher Mehrheit erneut für 3 Jahre bestätigt. Ja, und wer viel Sitzfleisch hatte, der war dann noch bei den Satzungsänderungen gefragt. So wurde unter anderem beschlossen, dass der Vorstand beauftragt wird, über eine Verschmelzung des Dachvereins mit dem 1. FCN Frauen- und Mädchenfußball zu verhandeln. Der in meinen Augen jedoch wichtigste Satzungsänderungsantrag des Vorstandes, nämlich die Erlaubnis zur Gründung von Gesellschaften und die Gestaltungsmöglichkeit von Beteiligungen an Gesellschaften, verpasste mit 73% die nötige Dreiviertelmehrheit. Herr Stefan, ist das dann doch eine heftige Niederlage, die Rosso da hat einstecken müssen, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man sich jetzt für teures Geld aus dem Vertrag mit Sportfive herausgekauft hat und die Vermarktung in Form einer eigenen GmbH nun selbst in die Hand nehmen wollte?
Ja, darum ging es ja, ne? Dass man eine eigene GmbH für diese Vermarktung hat und dass man es dank, ich weiß es nicht, warum man auf den Vertrag rausgekommen ist. Es hört sich immer an, als gäbe es da, hat es da irgendwie eine Hintertür gegeben, dass man aus diesem Short-Five-Vertrag raus konnte. Jedenfalls, ja, heftige Niederlage, weiß ich nicht, 73% statt 75% hat man gebraucht. Also so heftig war sie nicht. Aber man hätte es natürlich viel besser kommunizieren können. Also man hätte vielleicht auch im Vorfeld, wenn man so einen Satzungsantrag stellt, und der wurde ja seitens Rosso so gestellt, hätte man da, glaube ich, auch im Vorfeld das viel besser medial kommunizieren müssen, um was es geht und was man machen will. Dann hätte man auch im Vorfeld, glaube ich, all diese Rückfragen, und deswegen hat sich, glaube ich, auch dann die JHV so lang gezogen, hinten raus, ich glaube, am Ende waren es 10 Stunden, hätte man, glaube ich, viele Fragen vorher abklären können, ne? Weil beim Club werden die Leute immer nervös, wenn es plötzlich ums Vereinsgelände, wenn es um die Grundstücke geht. Das war immer ein heißes Thema beim 1. FC Nürnberg und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, weil man immer Angst hat, dass man da was verscherbelt und nicht mehr wiederbekommt und ja, Vereinswerte in den Sand setzt. Ich kann diese Angst verstehen, aber diese Angst hätte man den Leuten nehmen können, glaube ich, indem man das im Vorfeld schon viel besser hätte kommunizieren müssen. Das gilt im Übrigen für alle Satzungsanträge, die da so kommen. Die sollten vielleicht im Vorfeld besser kommuniziert werden und vielleicht auch mal schon im Vorfeld diskutiert werden, weil sonst haben wir immer das Problem und das seit Jahren, dass sich halt diese Jahreshauptversammlungen ellenlang in die Länge ziehen und man eigentlich erst über diesen Satzungsantrag nachdenkt, wenn er einmal auf der Jahreshauptversammlung vorgelegt wird. Und ja, das ist dann der falsche Zeitpunkt, glaube ich, auch das zu diskutieren. Gerade bei so einem Thema wie bei dieser Vermarktungsgeschichte, das sind klar kommen da viele Fragen und die hätte man im Vorfeld klären können.
Ja, manche Satzungsänderungsanträge sollte man vielleicht auch ein bisschen etwas genauer ausführen und besser durchdenken. Also ich muss jetzt da an den Satzungsänderungsantrag von Günter Koch denken, der eine Art Frauenquote für den neunköpfigen Aufsichtsrat beschließen wollte, aber in seinem Änderungsantrag keine Idee hatte, was passiert eigentlich, wenn sich keine Frau überhaupt für den Aufsichtsrat bewirbt. Dafür war keine Lösung vorgesehen und unter diesen Umständen musste ja ein eigentlich, also zumindest in meinen Augen, eine hehre Idee sozusagen negativ beschieden werden, weil es eine so dermaßen große Lücke dann in der Ausführung gegeben hätte. Zumal man muss jetzt einfach mal auch eines sagen, ich bin jetzt seit knapp 10 oder 11 Jahren Vereinsmitglied. Ich kann mich nur an eine einzige weibliche Bewerberin für den Aufsichtsrat in der Zeit irgendwie erinnern.
Ja, die hat sich, glaube ich, auch zweimal beworben, aber war halt nicht überzeugend genug. Und ich sehe diese Quote da auch, die ist gefährlich sogar am Ende des Tages, ne? Also ich bin auch, ist klar eine hehre Idee. Ich finde die Idee auch an sich nicht schlecht, nur die ist auch ganz einfach zu exploiten, sage ich mal, oder zu, ist manipulierbar, weil dann sage ich einfach, okay, wenn ich jetzt irgendwie ein Interesse habe, was da im Aufsichtsrat auszurichten oder zu verhindern, dann bringe ich halt eine Frau in Stellung, in Position. Und wenn ich weiß, es tritt keine andere Frau an, dann bin ich mir mit der Quote sicher, sie kommt rein, egal wie viele Stimmen sie bekommt. Und das ist halt ein Riesenproblem und das darf halt nicht sein. Und ja, ich finde die Idee auch grundsätzlich nicht schlecht, aber die ist halt einfach in der Praxis nicht umzusetzen, leider, meines Erachtens.
Zumindest nicht auf diesem Wege. Also da müsste man schon ein bisschen tiefer gehen und vielleicht kommt ja mit der Verschmelzung mit dem ersten FCN Frauen- und Mädchenfußball da irgendwie was zustande. Es wäre auf jeden Fall in meinen Augen schon wichtig, auch mal engagierte Frauen bei uns im Aufsichtsrat zu haben.
Im Verein haben wir ja genug engagierte Frauen oder viele engagierte Frauen und ja, klar, wäre das schön, wenn man da im Aufsichtsrat auch was Weibliches hätte, aber du hast es ja angesprochen, es hat sich in den letzten Jahren da auch niemand Relevantes zur Wahl gestellt, also in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, wenn überhaupt, also kann mich da nicht an viele Frauen erinnern und ja, vielleicht dann auch ein Aufruf an die Frauen, dass sie sich auch für das Thema interessieren und insgesamt ist ja die Frauenquote bei den Mitgliedern auch nicht die höchste in der Liga, sondern eher unterdurchschnittlich. Ich glaube, es sind bloß 25% Frauen beim FCN Mitglied. Und ja, wie du schon sagtest, eine Verschmelzung mit den Clubfrauen ist da sicherlich ein Fortschritt.
Ja, mehr gab es dann bei der Mitgliederversammlung dann auch nicht auszurichten. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass zumindest das Thema mit den Gesellschaften nächstes Jahr dann nochmals auf den Tisch kommt, dann vielleicht auch wieder im Rahmen einer Präsenzveranstaltung. Ich bedanke mich auf alle Fälle bei meinem heutigen Gast Stefan Helmer. Vielen Dank, Stefan.
Wie immer gerne.
Ja, und wir atmen jetzt nochmals kurz durch, bevor wir einen Abstecher zu den Clubfrauen in die zweite Liga machen. Gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind noch einmal zurück bei Total Beklubbt. Nachdem Sonntag vor einer Woche Felix Amrain und ich nicht gerade die wirklichen Glücksbringer waren, als wir das Heimspiel der Clubfrauen gegen den SV Elversberg am Pfalznerweiher verfolgten, das ja entsprechend mit 0:1 verloren ging, wollte das Team von Trainer Osman Cankaya beim Auswärtsspiel in Ingolstadt wieder punkten. Ob das geklappt hat, das erfahrt ihr jetzt von Felix Amrain.
Vor der Ligapause zurück in der Spur. Die Clubfrauen gewinnen auswärts mit 2:1 beim FC Ingolstadt und das nach einer besonders in der ersten Halbzeit überzeugenden Leistung. Amelie Töhle stellte in der 6. Minute früh auf 1:0, konnte dabei von einem Fehler der Ingolstädter Abwehr profitieren, die den Ball nur unzureichend hinten rausklärten. Töle nahm ihr Herz in die Hand, hielt Volley drauf und traf oben rechts in den Winkel. Aber auch wenn die Clubfrauen in der ersten Halbzeit vieles richtig machten und insbesondere nach dem Spiel gegen Elversberg wieder in den Zweikämpfen ansprechende Leistungen zeigten, war nicht alles einseitig. Ingolstadt hatte beispielsweise in der 17. Minute die Chance auf den Ausgleichstreffer. Diese konnte Lea Paulik dann vereiteln und in der 30. Minute war es dann Nastassja Lein, die einen Abpraller zum 2:0 abstaubte und damit die vermeintliche Vorentscheidung für den Club besorgte. In der zweiten Halbzeit verloren die Clubfrauen dann ein wenig den Faden, waren deutlich weniger präsent und hatten im Gegensatz zur ersten Halbzeit auch nur noch wenige Torchancen. Ingolstadt fand immer besser in die Partie und nutzte diese Möglichkeiten, die ihnen von den Clubfrauen geboten wurden, dann auch in der 73. Minute aus. Ramona Meyer traf zum Anschlusstreffer und brachte so nochmal Spannung in die Partie. Am Ende war es aber so, dass die Clubfrauen es über die Zeit bringen konnten und sich somit auf Tabellenplatz 4 geschoben haben. 13 Punkte nach 7 Spielen stehen jetzt auf der Anzeigetafel und das kann sich für Aufsteigerinnen natürlich sehen lassen. Damit sind sie 2 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz auf Platz 2. Da rangiert der MSV Duisburg und viel wichtiger, sie sind mindestens 6 Punkte vor einem Abstiegsplatz, womöglich sogar 7. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Nachholspiele ausgehen. Jetzt ist erstmal, ich habe es gesagt, Ligapause. Am 7.11. geht es dann weiter und da dann wieder mit einem Heimspiel. Die Clubfrauen empfangen zu Hause Gütersloh. Die rangieren aktuell punktgleich und mit der gleichen Tordifferenz auf Platz 3 der Tabelle. Also Spitzenspielzeit am Pfalzner Weiher kommt dann vorbei. Und wir beschäftigen uns in dieser Ligapause natürlich auch wieder mit den Clubfrauen. Wer dann zu Gast ist, erfahrt ihr rechtzeitig auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis dahin, bleibt dran.
Vielen Dank nochmal an Felix für seinen Einspieler, den er mir aus seinem Urlaub hat zukommen lassen. Ja, und da Felix in seinem wohlverdienten Urlaub weilt, wird diese Woche auch leider das Gegnergespräch entfallen, sodass wir uns dann Anfang der kommenden Woche wieder hören. Dann mit der Zusammenfassung des Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim. Bis dahin verweise ich gerne wieder auf Total Beklubbt bei Twitter, Facebook und Instagram und freue mich wie immer über euer Feedback. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.